Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Zahl politisch motivierter Straftaten ist im letzten Jahr auf fast 33.500 gestiegen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang sagen, die größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie ist weiterhin der Rechtsextremismus. Auch das Potenzial der Reichsbürger nehme zu. Was führt zur Ablehnung der staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen, diffuser Staatsverdrossenheit? Und warum wenden sich Einstellungsmuster der Mitte diesen Protesten zu? Das habe ich den Bielefelder Konflikt- und Gewaltforscher Andreas Zick gefragt. Wie kommt es zu diesem hohen Niveau an Konflikt- und Gewaltbereitschaft?
Da sehen wir eben halt in den Studien schon vor den Corona-Protesten, so ein neuer Nationalchauvinismus ist anschließbar. Wir haben ein Reservoir an unterschiedlichen Menschenfeindlichkeiten, Vorurteilsmustern, Muslimfeindlichkeit. Wir haben gesehen in unseren Daten, im letzten Jahr ist der Antisemitismus gestiegen. Das sehen wir dann auch in den Taten. Das heißt, diese Proteste holen Menschen ab und geben ihnen eine neue nationale Identität, die attraktiv ist für viele Menschen, die ihnen eine bessere Zukunft in einem völkisch orientierten, homogenen Nationalismus anbietet. Und das ist attraktiver, als wir uns das vorstellen können.
Andreas Zicken, Sie sagen, wir müssen mal in die Mitte hineingucken. Das, was Sie sagen, steht auch im Bericht, dass das Beobachtungsobjekt demokratiefeindliche oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates hinzugekommen ist. Insgesamt ist das aber eine ziemlich heterogene Szene, nicht wahr?
Ja, das macht gar nichts. Die Ideologien, über die wir reden, sind dünne Ideologien. Inszenierungen des Radikalen, das sind nicht große politische Ideen über die Zukunft eines Landes. Das haben wir ja auch im Rechtspopulismus nicht gesehen. Da gibt es ja gar nicht die große Idee. Und das greift und das verbindet sich eben auch mit den neuen Möglichkeiten, von neuen Kommunikationsmöglichkeiten. Und gleichzeitig, was wir auch beobachten, ist, es geht um globale große Probleme, Flucht, Zuwanderung, Migration, das Untergehen von Völkern. Und auf der anderen Seite sehr erfolgreich, und das erklärt ein bisschen auch den Aufschwung und die hohen Gewalttaten, gibt es eben starke Bewegungen hin zu lokalen Aktionen. In dem Bericht steht ja auch, dass diese Idee, die eigentlich in den USA entwickelt wurde, von Guerillataktik, von Belagerung, Eroberung von Medien, von lokalen Räumen, das erleben wir an vielen lokalen Räumen, Aktionen zu zeigen, Widerstandsaktionen zu zeigen, bei vielen Menschen Bindekraft gewonnen hat.
Lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen, anlässlich dieses Verfassungsschutzberichtes auch über das Demokratiefördergesetz eine Sekunde nachzudenken. Das ist ja eine Diskussion, die seit mindestens 5 Jahren läuft. Auf Drängen der SPD innerhalb der Ampel soll das auch dieses Jahr noch durchs Kabinett. Ziel des Demokratiefördergesetzes ist es, Projekte zur Förderung der Demokratie, zur Stärkung gesellschaftlicher Vielfalt, Extremismusprävention fördern zu können. Bedarfsorientiert. Ist Demokratieförderung durch gesetzlichen Auftrag einfach so per Gesetzesblatt umsetzbar?
Nein, Demokratieförderung geht nicht durch Gesetz. Es gilt die alte Regel, die wir immer wieder betonen. Die Demokratie ist am besten geschützt durch eine starke Zivilgesellschaft. Und wodurch kennzeichnet sich eine starke Zivilgesellschaft, indem sie selbstfähig ist, frühzeitig solche Ideologien, die extremistisch die Demokratie gefährden, zu erkennen, Vorurteile gering zu halten, das Gewaltmonopol beim Staat zu halten, sich an Rechtsstaatlichkeit zu orientieren. Das kann man per Gesetz natürlich nicht verordnen. Was das Gesetz soll, ist, viele Projekte, die eben nur für 2, 3, 4, 5 Jahre gefördert werden, ihnen die Möglichkeit geben, längerfristig Strukturen aufzubauen. Wir müssen uns auch damit beschäftigen, dass wir im Bereich gerade der Gefährdung durch Rechtsextremismus in vielen Bereichen absolute Blindstellen haben. Suchen Sie eine Beratungsstelle, wenn Sie merken, in meinem Umfeld entwickelt sich Rechtsextremismus, vielleicht in meiner Familie entwickelt sich ein Kind, ein junger Mensch in dieses Milieu hinein. Wo kriegen wir Beratung? Wir haben an sehr vielen Stellen festgestellt, Präventionsprogramme und Intervention, gerade die Prävention ist extrem wichtig. Da haben wir blinde Stellen, da gibt es nichts. Und da muss sich längerfristig eine Struktur ausbilden. Deradikalisierung, Distanzierung. Wenn wir das vergleichen mit dem, was es gab nach den Terroranschlägen 2015 im Bereich der islamistischen Radikalisierung, was sich da entwickelt hat im Land, das fehlt weitgehend für den Bereich von Rechtsextremismus, obwohl uns das nach dem Zweiten Weltkrieg immer beschäftigt und immer geprägt hat. Das ist schon sehr erstaunlich. Und da gibt es also eine Lücke der Förderung und die wird versucht, jetzt gesetzlich zu schließen. Das wird so nicht reichen. Also klar ist auch geworden, da muss noch was anderes erfolgen im Bereich der digitalen Radikalisierung. Da brauchen wir andere Maßnahmen. Jetzt endlich hat die Bundesregierung erkannt, dass auch die Kontrolle von Waffen, wir haben ein unfassbares Ausmaß an Waffen im Land, leicht zugänglich, dass da mehr passieren muss. Und es gibt auch noch eine Lücke, was da steht dann im Moment drin, dass das alles irgendwie wissenschaftlich begleitet werden soll. Da fehlt noch eine Figur. Das kann auch so ein Gesetz überhaupt nicht schließen. Wie soll die aussehen? Wie kann dort Forschung und Wissen, was wir ja haben, was wir auch, glaube ich, sehr gut haben und wo wir sehr kompetent sind, noch viel stärker dann in Präventions- und Interventionsangebote eingebaut werden. Also das Gesetz versucht zu konsolidieren, Projekte zu fördern, die schon lange unterwegs sind, dass die nicht ständig das, was sie machen, immer wieder unter neuem Namen dann eben beantragen müssen, um gefördert zu werden. Das versucht es zu schließen, aber es muss eben auch noch ausformuliert werden und dann ist der ganz wesentliche Schritt, kommt mal so ein Gesetz, wie sieht denn dann der Maßnahmenplan aus?
Kritik gab es ja von schwulen Lesbenverbänden, dass Hasskriminalität gegen LGBTQ zu wenig Berücksichtigung findet. Die Betroffenenberatung kommt nicht zur Sprache. Sie haben das gerade auch erwähnt. Denn eins ist doch, glaube ich, klar, nach Chemnitz, Halle und Hanau werden sich auch Gewaltbereite oder auch Querdenker sich neue Ziele suchen.
Ja, wir haben immer wieder eine neue Radikalisierung. Den Extremismus prägt, dass auf solche innovativen Maßnahmen im Bereich von Prävention, Intervention, Aufspüren in Netzwerken immer auch der Extremismus reagiert hat und selbst neue Wege gefunden hat. Und das, was Sie sagen, ist sehr richtig. Wir müssen eben gucken, erreichten die Maßnahmen den Kern dessen, was wir als Extremismus haben, und wir haben ein vollkommen neues Phänomen, nämlich die Delegitimierung der staatlichen Autorität ohne eine klare rechtsextreme Einordnung, reicht es da aus? Und da sehen wir halt, da muss dringend auch darüber nachgedacht werden, im Kern sind es neue Ideologien von Ungleichwertigkeit, neue völkische Ideologien, die sich ausgebildet haben, die auch aus intellektuellen Kreisen kommen, die nicht so einfach als extremistisch einzustufen sind von den Behörden, und insofern gehört eben für mich unmittelbar daran angeknüpft die Stärkung von Zivilgesellschaft, die weiß, wo etwas passiert, früh genug vorbeugend handeln zu können. Da gehört auch die Stärkung von Bildung rein, die so ein Gesetz nicht unbedingt erreichen kann. Das kann immer nur eine Grundlage geben. Da müssen andere Bereiche dann eben aber auch anschlussfähig sein, wie zum Beispiel die Bildung in Schulen, an Universitäten, die mediale Bildung, die relevant ist. Da sind noch viele offene Fragen.
Sagt der Konfliktforscher Andreas Zick über Extremismus und die Grenzen des geplanten Demokratiefördergesetzes.